Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, wenn sich Stars ankündigen, dann bringt es viele auf die Beine. Dann kommen die Schaulustigen und die Kritischen, die Interessierten und die Bewunderer, die Groupies, kleine und große, und alle warten sehnsüchtig. Wir kennen das, wenn zum Beispiel die DFB-Elf sich ins Trainingscamp nach Südtirol zum Beispiel einmietet, dann wollen viele Leute auf einmal genau dort Urlaub machen. Dann will man Gomez zugucken und Neuer sehen, und plötzlich wird aus Hintertupfingen der Nabel der Welt. Da wird alles auf den Kopf gestellt, wenn hoher Besuch erwartet wird. Da wird alles umgekrempelt. Da werden Stadien gebaut, da werden exklusive Hotels gebaut, um dem hohen Gast ein angemessenes Ambiente zu bieten. Da wird die längst fällige Ortsmitte wird renoviert und saniert. Und wie ist es im Advent? Da wird im süddeutschen Haus dekoriert und gebacken, was das Zeug hält, Lichterketten, manchmal sogar überdimensionale Weihnachtsmänner vor dem Haus, Adventskranz und Christbaum mit kunstvoller Deko im Haus, und wer zur Tür hineingeht, den empfängt die Adventszeit mit Plätzchenduft aus der Weihnachtsbäckerei. Das kommt Ihnen vielleicht bekannt vor, ja? Und in der Tat, liebe Gemeinde, im Advent erwarten wir die ganz, ganz große Ankunft. Richtiger gesagt, die Ankunft des ganz, ganz Großen. Und nicht nur ein paar wenige haben das Glück, ganz vorne zu stehen, nicht nur ein paar, die sich die VIP-Karten reserviert haben, sondern wir warten auf das, was eigentlich für alle Menschen in dieser Welt so wichtig ist. Wir warten auf das, auf den, der zu allen Menschen kommt. Wir warten auf den, der das bringt, was alle Welt braucht und sich wünscht. Nämlich Frieden und Gerechtigkeit, Heil, Heilung, Rettung und Leben. Und wir haben gerade eben diese Geschichte gehört, wie Jesus einzieht damals in Jerusalem. Aber so wie Jesus dort eingezogen ist in Jerusalem, hat das viele Menschen völlig überrascht. Denn vieles war ganz anders, als man erwartet hat. Und auf drei Überraschungen möchte ich heute Morgen näher eingehen. Die erste Überraschung heißt, du wirst gebraucht. Du wirst gebraucht. Als Jesus von Bethphage nach Jerusalem und dann zum Ölberg reist, da gibt es ein paar faustige Überraschungen. Und zwar an der Landstraße nach Bethphage wartet zunächst eine schmerzliche Überraschung. Da wohnen jüdische Bauersleute, die haben mit amerikanischen Farmern so wenig zu tun wie der Adventskranz mit dem Hefekranz. Und ihr Hof ist eine Bretterbude, der einzige Raum als Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche und Stall, also eine Wohnwaschküche mit Tierhaltung. Bethphage, zu Deutsch Feigenhausen. Feigenhausen, würde man heute sagen, ist ein sozialer Brennpunkt. Und deshalb sind die Leute auch so mächtig stolz auf ihren reitbaren Untersatz, denn sie haben es immerhin schon bis zum Esel gebracht. Morgens ist er Schlepper, trabt aufs Feld, mittags ist der LKW und trottet zum Bazar, und abends ist der Omnibus und schaukelt die Familie durch die Gegend. Und dieses Allzweckvehikel, dieses unersetzliche Wertobjekt, das hat sogar noch Nachwuchs bekommen. Und deswegen kann ich das gut verstehen, dass diese Leute dort aus dem Häuschen sind, als da zwei hergelaufene Typen sich auf einmal am Halfter der Tiere zu schaffen machen. Halt, stopp, Leute, was macht ihr denn eigentlich da? Was bindet ihr dieses Tier los? Obwohl es noch gar nicht ausgewachsen ist, warum bindet ihr den Esel los, obwohl wir doch nur die haben? Warum bindet ihr gerade unser Lasttier los, obwohl dort drüben beim Nachbarn mehrere Tiere grasen? Warum bindet ihr gerade unsere beiden Tiere los? Aber diese Männer, die sagen nur, der Herr braucht's. Und damit ist die Sache gelaufen, beziehungsweise sie sind mit den Eseln davongelaufen. Den Leuten schmerzt das Herz, aber der Schmerz wird ausgehalten, weil sie sich sagen, der Bedarf des Herrn geht über unser Bedürfnis und so willigen sie ein. Nun liegen zwar Feigenhausen und Öschelbronn meilenweit auseinander, aber wenn die Route von Jesus auch durch unseren Ort führt, dann kann es ähnliche Überraschungen geben. Zum Beispiel für jenes Ehepaar, das mächtig stolz ist auf sein Söhnchen oder sein Töchterchen. Der Sprössling geht aufs Gymnasium, bringt immer 1A Zeugnisse nach Hause und von Montag bis Freitag ist er Schüler, trabt zur Schule. Samstags ist er Handlanger und trottet zum Einkaufen und sonntags ist er Chauffeur und schaukelt die Oma ins Thermalbad. Und dieser Allzwecksprössling, das ist ein unersetzliches Wertobjekt für die Eltern. Und es ist kein Wunder, dass die wenig begeistert sind, wenn jemand diesen Jugendlichen für einen intensiven Dienst für Gott, für die Kirche, für die Mission einspannen will. Kein Wunder, dass sie intervenieren, wenn das Kind nach der Schule oder der Berufsausbildung sagt, ich habe den Ruf Gottes gehört, ich gehe jetzt in die Mission oder ich gehe auf ein theologisches Seminar. Oder ich gehe in die Mission. Warum bindet ihr diesen Jungen los? Dieses Mädchen los? Obwohl wir nur das Einzige besitzen. Warum bindet ihr den Studenten los, obwohl der in der Uni eine tolle Karriere machen könnte? Warum bindet ihr ausgerechnet unseres? Und die Bibel sagt, der Herr braucht's. Der Herr hat etwas vor. Ihn soll er tragen, Jesus dienen, ihm gehören. Und das ist keine Eselei, sondern das ist tiefste Sinnerfüllung. Ja, das kann schon mal unangenehm sein, wenn man dann vielleicht auch am Sonntag gefragt wird, Einsatz zu machen im Kindergottesdienst, während wir hier vielleicht so Akzente-Gottesdienst feiern, wer wäre auch lieber hier. Oder wenn gar jemand sozusagen diesen Ruf Gottes hört. In die Mission oder wo auch immer. Aber denkt mal daran, kein Hahn hätte jemals nach diesem Eselchen gekräht und seinem Jungen, wenn das in dieser vertrauten Umgebung geblieben wäre. Aber so durften sie den Gottessohn persönlich durch die jubelnde Menge chauffieren. Und liebe Gemeinde, ist es nicht erstaunlich, dass der Herr der Welt sich mit einem Esel und seinem Jungen begnügt. Kein Wüstenschiff, kein Schlachtross, ein einfaches Lasttier. Manch einer denkt vielleicht auch, wenn ich so eine begnadete Stimme hätte, vielleicht wie eine Aretha Franklin, dann könnte ich im Gottesdienst singen, dann könnte ich christliche Konzerte machen, da könnte ich wirklich was für Gott bewirken. Aber ich habe nur eine piepsige Stimme. Und ihr wird gesagt, der Herr braucht gerade dich. Und der Herr kann deine piepsige Stimme gebrauchen, damit du den Kindern in der Jungschar oder im Kindergottesdienst von Jesus erzählst. Und ein anderer denkt vielleicht, wenn ich so viel verdienen würde wie mein Chef, da könnte ich so richtig mal die Gemeinde unterstützen und die Mission und die Diakonie. Aber ich verdiene nur normal. Ich kann keine so große Spende machen. Ich habe nur ein durchschnittliches Einkommen. Vielleicht ich habe sogar nur eine kleine Rente. Ich kann nur 20 Euro oder 50 Euro vielleicht höchstens spenden. Aber auch diesen Menschen wird gesagt, der Herr braucht's. Der Herr bedarf's. Der Herr braucht's. Er will auch deine 20, deine 50 Euro gebrauchen, um seine Gemeinde zu bauen. Und wieder ein anderer denkt, wenn ich so viel Zeit hätte, wie meine Nachbarin, die schon in der Rente ist, dann könnte ich viel mehr mich engagieren für Gott. Aber ich bin berufstätig und habe eine Familie zu versorgen. Doch ihr wird gesagt, der Herr braucht's, der Herr bedarf's. Der Herr will deine 5 Minuten gebrauchen, wo du vielleicht nur kurz zum Telefonhörer greifst und nachfragst, ob die alte Nachbarin von neben was vom Einkaufen braucht. Ist das nicht eine Überraschung, dass Jesus mit ganz gewöhnlichen Menschen etwas anfangen will, dass Jesus das Kleine, das Unscheinbare für seine Sache gebrauchen will? Deswegen lautet die erste Überraschung: Du wirst gebraucht. Zweite Überraschung: Jesus ist ein dienender König. Am nächsten Abschnitt auf der Straße nach Jerusalem gibt es die nächste Überraschung. Denn die Menschen dort in Israel, sie haben jahrhundertelang gewartet auf den Messias, auf den von Gott gesandten Retter, den Befreier, der sozusagen endlich Gerechtigkeit herstellt, der jetzt endlich mal den Römern zeigt, wo es lang geht und sie möglichst aus dem Land hinausjagt. Der die Gewaltigen vom Thron stürzt. Auf den König, von dem es in Psalm 24 heißt, mach die Tore weit, die Türen hoch. Dass der König einzieht, der Herr stark und mächtig im Streit. Ja, mächtig im Streit. Und genau dieser König der Ehre, der zieht ein in Jerusalem. Aber jetzt kommt er eben nicht im Militärkonvoi, nicht in der gepanzerten Staatskarosse, sondern mit einem Allerweltsvehikel in Eselsgrau. Und was soll das überhaupt für ein komischer grüner Teppich sein? Spontan aus der Altkleidersammlung, frisch von den Bäumen gerupft. Da wundert es ja nicht, dass die Leute die Stirne runzeln und sagen, wie bitte Leute, soll das ein Witz sein? Der König, der Ehren auf dem Esel? Ja, glaubt ihr denn, dass der römische Kaiser, dass der jüdische König Herodes Antipas, glaubt ihr, der lässt sich einschüchtern von weniger als einem PS? Und das ist die nächste Überraschung. Dass hier der König der Ehren einzieht, das haben interessanterweise vor allem die Menschen zunächst kapiert, die eigentlich ganz unten waren, die einfachen Leute, die Leute, die keine Lobby hatten, die ganz Normalen, die Menschen, die gemerkt haben, der ist ganz anders. Es ist eben nicht der große, abgehobene König, sondern der für uns, für mich, für dich. Der Retter, der spürt, wie es unten abgeht, der Heiland, der den Glauben belohnt, der die Hoffnung gibt, für die, die eigentlich keine Hoffnung mehr haben. Und ich stelle mir das so gut vor, wie sich da so mittlerweile dazu ein Bundeshäufchen zusammenfindet. Das da könnte eine Reisegruppe dabei sein aus Kana. Und die berichtet, dieser, der da einreitet, wisst ihr, was wir da erlebt haben? Der hat in einer Hochzeitsgesellschaft den Leuten aus der Patsche geholfen. Der hat aus Wasser hat er Wein gemacht. Und andere aus Tiberias, die erzählen, dieser Wundermann, der hat über 5000 Menschen hat er in der Wüste versorgt, ohne Catering-Service. Der hat aus einem Laib Brot und einer Sardinenbüchse ein ganzes Dorf verköstigt. Und dann tauchen die Betanier auf und sagen, es ist noch viel Größeres, haben wir erlebt. Der hat einen Toten aus dem Grab herausgerufen, sein Freund Lazarus. Und spätestens jetzt ist es klar, dass wenn der Mann nicht nur den Durst stillt, sondern wenn der sogar den Tod im Griff hat, dann ist dieser Mann ein Ass. Und dann gehört ihm alle Ehre. Und dann muss man ihn empfangen wie einen König. Und dann schnaufen die Alten Richtung Tor und winken mit den Händen und die Jungen brechen die Äste von den Bäumen, wedeln mit den Zweigen und stimmen diesen alten Gesang, diesen Hymnus an. Hosianna, gelobt sei, der kommt im Namen des Herrn. Aber viele der Oberen, der religiös Gebildeten, die haben eine andere Einschätzung. Die sagen, Leute, stopp, das kann nicht sein. Ein Gott so menschlich, so niedrig, unmöglich, unvorstellbar. Und dabei müssten ja gerade die religiös Bewanderten ein bisschen kombinieren. was hier passiert. Denn sie kannten sich ja aus in der damaligen Bibel, im Alten Testament. Beim Prophet Jesaja, da heißt es ja, du Tochter Zion, freue dich. Du Tochter Jerusalem, jauchze, siehe, dein König kommt zu dir, ein Helfer, ein Gerechter. Und dann steht dort schon, im Alten Testament, er reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin, und er wird Frieden gebieten den Völkern. Das heißt, hier geht es ja nicht um eine peinliche Planungspanne, sondern ein ganz präzises Besuchsprogramm, das prophetisch vorhergesagt ist. Ein Gerechter, ein Helfer, einer, der Frieden bringt. Frieden äußerlich und innerlich. Aber weil es eben hier um Frieden geht, deswegen soll dieses Ziel eben auch nicht mit todbringender Gewalt durchgesetzt werden, sondern in viel wirksamerer Weise. Liebe Gemeinde, der für heute vorgeschlagene Predigttext vom Einzug Jesus in Jerusalem, der kommt zweimal eigentlich vor in diesen Predigtreihen. Zum einen alle 6 Jahre am ersten Advent, so wie heute. Und es kommt zum zweiten Mal, kommt dieser Text noch vor, und zwar am Palmsonntag, in der Passionszeit. Und damit wird etwas signalisiert, da wird schon signalisiert, das Kind in der Krippe, das ist später der Mann am Kreuz. Das Christkind, auf dessen Ankunft wir uns sozusagen im Advent vorbereiten, dieses Christkind, das wird nachher der Mann sein, der am Kreuz hängt und über dessen Kopf man dieses Schild anbringt, Jesus von Nazareth, König der Juden. Im Advent und zu Weihnachten besinnen wir uns darauf, dass Gottes Sohn hilflos ist, obdachlos, prunklos, als Baby in diesem Stall. Unser Passionszeit, da besinnen wir uns auf den Einzug auf einem Esel, dem Reittier der kleinen Leute. Krippe und Kreuz gehören zusammen. Denn hier wird deutlich, ja, hier kommt einer. Der ist menschlich. Der ist berührbar. Der ist gewaltlos. Der ist zwielichtig umjubelt. Denn das ist ja das Verrückte an der Geschichte. Viele von denen, die rufen, Hosianna, gelobt sei der Herr. Die rufen nachher, weg mit ihm, kreuzige ihn. Aber dieser Mann aus Nazareth bleibt souverän. Er macht sich nicht abhängig von den Stimmungen der Leute. Er lässt sich nicht abbringen von dem Weg. Er reitet auf dem Esel. Als nächstes wird berichtet, wie er die Händler aus dem Tempel vertreibt, wie er das religiöse Etablissement sozusagen letztendlich provoziert. Und er liebt den Menschen, vom Kleinen bis zum Großen, vom Berühmten bis zum Unscheinbaren, bis zum letzten Atemzug. Und das ist die zweite Überraschung. Jesus ist der dienende König. Und schließlich die dritte Überraschung. Ruhestörung ist gewünscht. Denn auf dem Weg zum Ölberg kommt die nächste Überraschung und damit ein riesiger Ärger. Denn die Frommen im Volk, die jüdischen Theologen, sie regen sich auf über diese Demonstration, unangekündigte Demonstration. Was ist das für eine Lärmbelästigung? Was gibt das für ein Baumsterben, wenn Einheimische und Durchreisende die Palmbäume plündern? Was gibt das für eine Feinstaubbelastung, wenn Jesus-Freaks und Nichtsesshafte die Jacken durch die Lüfte schmeißen? Wir müssen doch nicht Krach machen. Wir müssen für Verkehrsberuhigung sorgen. Wir müssen nicht brüllen, sondern den Dezibelpegel senken. Wir müssen nicht aufregen, sondern wir müssen doch beruhigen. Ruhe ist die höchste Bürgerpflicht. Und viele meinen ja auch, Ruhe sei die wichtigste Christenpflicht. Schließlich nennt man die Christen ja oft auch die Stillen im Lande. Also niemand aufregen, bloß keine Unruhe, bloß nicht die friedliche Stimmung zerstören. Die Leute wollen was Schönes hören, was Aufbauendes, was Tröstliches, niemand beunruhigen. Bloß nicht darüber reden, dass der Weg ohne Gott in die Dunkelheit geht. Bloß niemand ins Gewissen reden, niemand zur Umkehr auffordern. Es gibt ja auch Christen, die sagen, Nur kein Aufsehen. Und das ist ja momentan bei uns so, also dieser gesellschaftliche Mainstream, so der Zeitgeist, könnte man sagen, ja? Glaube ist Privatsache. Ihr könnt schon glauben, aber das dürft ihr in eurem Herzen tun. Glaube gehört in die eigenen vier Wände, höchstens noch in die Kirche, ins Gemeindehaus, aber doch nicht die anderen Leute damit auch noch behelligen. Die Nachbarn, die wollen am Sonntag in Ruhe frühstücken, da kannst du die doch nicht auch noch sagen, komm zum Gottesdienst oder zum Akzente-Gottesdienst. Meine Schulkameraden, die lachen, wenn ich die zum Jugendkreis einlade. Oder wenn ich meinem Arbeitskollegen jetzt zu Weihnachten, wenn ich dem jetzt ein christliches Büchlein oder sowas schenke, da mache ich doch die ganze gute Arbeitsatmosphäre kaputt, weil ich doch weiß, dass der da nicht so viel mit am Hut hat. Die Leute haben kein Blatt vor den Mund genommen damals. Sie haben sich öffentlich zu Jesus bekannt, quasi für ihn demonstriert. Und als die Oberen diese Demonstration, diese Kundgebung verbieten wollen, da sagt Jesus, Leute, wenn ihr den Leuten das verbietet, dann werden die Pflastersteine schreien. Der adventliche Ruf darf nicht verstummen. Auch der laute, der öffentliche Hinweis auf Jesus darf nicht aufhören. Er kommt zu uns, um uns zu helfen, zu heilen und zu retten. Und sein Advent, seine Ankunft findet statt, immer da, wo Menschen bereit sind, ihn einzulassen, wo Menschen sich öffnen und auch ihr Herz für ihn öffnen. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, auch für dich. Und alle adventlich Wartenden sagen Amen.